Matthäus 14. Ja, die erste Stelle geht um Johannes den Täufer nochmal, ne? So sein Ende. Wir haben schon am Anfang seinen Anfang gesehen, ne? Und sein Wirken, seine Beziehung zu Jesus, ne? Und dass er ins Gefängnis gekommen ist. So, ne? Heute erfahren wir, warum er ins Gefängnis gekommen ist. Ne? So, und lesen wir mal den ersten Abschnitt bis Vers 12. Zu jener Zeit hörte der Vierfürst Herodes das Gerücht von Jesus. Und er sprach zu den Dienern: Das ist Johannes der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wirkungskräfte in ihm. Nur erstmal nochmal als Info. Das ist nicht Herodes der Große, der ist schon tot. Das ist Herodes Antipas, ein Sohn von Herodes dem Großen. Und er hat regiert hier über Galiläa und Perea. Na, lesen wir die. Das ist Johannes der Täufer, der mit Toten auferstanden wurde. Vers 3. Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten und fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Also, Herodes, Johannes, der Täufer, Jesus hat gesagt in Kapitel 11, Vers 1, es gibt keinen größeren Propheten hier als Johannes der Täufer. Ja? Aber der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Das sind wir. Ja? Warum? Weil wir schon von neuem geboren sind. Wir sind schon diese neue Schöpfung. Er hat darauf hingewiesen auf diese neue Schöpfung, auf diesen neuen Bund. Ja? Aber ist nicht dort eingegangen, weil er vor Jesus seine Kreuzigung und Auferstehung gestorben ist. Trotzdem ist er bei Gott, ist klar. So, aber er mit seiner Weisheit und mit seinem Wirken so, ist kleiner als wir, weil wir teurer erkauft sind. Ne? So, und das liebe ich so an Johannes. Das ist echt ein Mann Gottes. Ne? So, weil ihm der Blick von den anderen egal war. Sein Gott war so groß, dass alle anderen Mächte, alle anderen Menschen so kleiner waren. Ne? So ein kleiner Feind, ein großer Gott. Ne? Er war ein sehr demütiger Mann. Er wurde immer kleiner. Ne? Irgendjemand hat mal gesagt, so, für einen Christen ist es nicht schwer, größer zu werden. Ne? Aber das Größerwerden, das hindert uns halt daran, gebraucht zu werden von Gott. Ne? Also es ist nicht schwer, so groß zu sein, dass man nicht mehr gebraucht werden kann. Ne? So, das, was schwerer ist, ist kleiner zu werden. Ne? Und das ist eben das tolle Rezept bei Gott, ne? So wie er führt, er sagt, je kleiner du bist, desto mehr kann ich dich gebrauchen. Ne? So wie Paulus gesagt hat, so, ich rühme mich meinen Schwachheiten. Ne? So, weil dadurch kommt Gottes Stärke zur Geltung. Bedeutet in meinen Augen aber nicht der Vers, dass wir uns rühmen sollen und aufhören sollen zu kämpfen gegen unser Fleisch. Ne? Weil das sind die Schwachheiten, die ich bekämpfen soll, wo ich Sieg haben soll. Ne? Das kann Paulus da unmöglich meinen. Ne? Nicht seine Lust, in die Sünde zu gehen, ist seine Schwachheit, sondern er wurde nicht anerkannt von Korinthern als Apostel, ne? Obwohl er eingesetzt war. So, er hat Wunder getan, hat keinen Dank bekommen, hatte oft Hunger leiden müssen, Schiffsbruch, so, ist nicht alles perfekt gelaufen, wurde verfolgt, gejagt, gesucht, ne? Und trotzdem hat er alles aufgegeben und alles gemacht, um den Dienst zu tun, seinem Herrn zu folgen. Trotz dieser Mühe und trotz dieses Kleinerwerdens, ne, galt er als schwach, obwohl er der Apostel der Apostel war. Ne? Mensch, der Mann hat die halbe Welt erreicht, ne, mit seinem Leben. Aber er sagt, ich muss nicht stark sein und klug und ich muss nicht ankommen bei den Großen, ne, und ich muss keinen Einfluss haben, so, weil je kleiner ich werde, desto größer ist es Gott. Im Endeffekt muss er, je mehr muss er wirken. Ne? Je mehr Ehre kriegt er, weil er ja alles macht. Ne? Und Johannes war so ein Mann. Johannes der Täufer war ein Mensch, der gesagt hat: Gott, du bist der, der du bist von Anfang an, von Geburt an. Ne? Warum? haben wir ja gesehen, Jesus kommt in Marias Bauch, ne, seine ihre Schwester, war die Schwester, ne? Oder was waren das?
Eine Verwandte, Cousine.
Cousinen, ja, irgendwie eine Verwandte, ne? Elisabeth hieß sie, ne? So, und da war der Johannes der Täufer drin. Und die kommen, ne? Und voll im Heiligen Geist fangen die Babys an zu tanzen, ne? So im Bauch natürlich. So, ne? Und ausgesondert für das Werk des Herrn. So, und Johannes hätte alles machen können. Er war der Größte, ne? Der hatte Einfluss. So, alle sind zu ihm in die Wüste gegangen, ne? So, der hätte reich werden können, hätte Macht haben können, hätte Imperien stürzen können und sein eigenes Reich aufbauen können, ne? Und er wurde bestimmt in der Wüste auch versucht, mehrmals. Nicht nur Jesus. So wie wir auch versucht werden in unseren Wüsten, wenn der Heilige Geist uns dahin schickt. So, weißt du, aber trotzdem war er ein Mann, der gesagt hat, ich bin ein Wegbereiter. So, ich warte auf den, der kommen soll. Ne? Ich bin ein wichtiges Glied und ich mache und zieh's durch. Und es war ein Mann, der kein Blatt vom Mund genommen hat. War was falsch? Oder gesagt, hey, das ist falsch. Ne? Nicht so wie wir Menschen das oft gern tun. Ne? So drumherum, ein bisschen aufpauschen, dass es nicht ganz so weh tut, wenn man aneckt. Ne? Sondern er stand zu dem, was Gott ist und wer Gott ist. Ne? Und ist oft angeeckt. Und Herodes, Antipas, nimmt ihn, schmeißt ihn in den Kerker und will ihn nicht töten. Warum? Steht hier, weil er Menschenfurcht hat. Ist der mächtigste Mann in der Gegend, ne, in den Gebieten, wo er regiert hat und geherrscht hat. Ist der, der das Sagen hat, ist der, der die Blinden führt, ne, sein Volk führt. War ein kluger Mann und ein mächtiger Mann, ein einflussreicher Mann, aber er war im Fleisch. Ne? War ein fleischlich gesinnter Mensch. Und es war ein Mensch, der Angst hatte. Was denken die anderen? Werden sie mich steinigen, wenn ich das tue? Ne? Immer jemand, der so lebt, um anderen zu gefallen. Und ich kenne das bei mir, das war mein Problem mit, ne? Dass ich Angst hatte, was denken die anderen über mich? Also habe ich mein Leben so gebaut und gelebt, so dass ich anderen gefallen wollte. Ne? Das ging ganz gut. So, ich bin nirgendwo angeeckt. Ne? Für den war ich so und für den war ich so. Hauptsache, ich war akzeptiert. Ne? Aber da ist halt noch eine wichtige Partie, die man nicht vergessen darf, und das ist Gott. Ne? Gott, der seinen Johannes nicht vergisst. Ne? Nur weil er im Gefängnis ist, so, und weil er jetzt nicht mehr so wirken kann, so heißt es nicht, dass es nicht nur das Plan ist. Ne? Und Gott gibt ihn, lässt seinen Geist auf Johannes, ne? Und Antipas. Der kommt immer wieder rein in den Kerker, das sehen wir in den anderen Evangelien, und spricht mit Johannes und fragt über Gott ihn aus. Ne? Und das interessiert ihn. Und Johannes hat bestimmt von der Buße geredet, ne? Und vom Evangelium, das er annehmen muss. So, ne? Und du siehst in den anderen Evangelien, dass Herodes den Johannes lieb hatte auf einmal. Ne? So, er hat gern zugehört, haben viel Zeit miteinander verbracht. So, und da war irgendwas an diesem Johannes, das ihn faszinierte, und zwar Gott. Aber wir sehen am Ende der Geschichte, so ein Herodes hat das Evangelium gehört, Herodes hat sein Herz berührt, ne? Es tut ihm auch leid nachher, wenn er Johannes den Täufer köpfen muss, ne? Weil da so eine 16-jährige Teenagerin erotisch tanzt, ne? Und sie ihm gefällt. Er hat sich nicht bekehrt. Und du siehst es dann nachher. Jesus trifft Herodes ja auch nochmal, steht vor ihm bei der Kreuzigung, kurz davor, steht vor Herodes Antipas, ne, und wird ausgefragt von ihm. Und er sagt so, bist du der? Ne? Und Jesus sagt kein Wort zu ihm, nicht eins. Ne? Seine Chance ist vorbei, er hat alles gehört, und er hat sich entschieden, und dann geht's ohne Jesus in die Hölle. Und es ist interessant hier, weil er hat Johannes hier geköpft und getötet. Das ist schon passiert, Johannes ist ja schon tot. Ne? Also es ist ein Rückblick. Und er hört jetzt diese Wundertaten und dieser Jesus, der rumzieht und Menschen heilt und Dämonen austreibt und das Evangelium und die Buße predigt. Ne? So die gute Botschaft, Gott möchte mit seiner Schöpfung wieder zusammen sein. Und er nimmt ihn nicht als Messias an, sondern er denkt, das ist Johannes der Täufer. So, da kommt sein schlechtes Gewissen hoch. Interessant ist noch zu Herodes, vielleicht kennt ihr Esau aus der Bibel? Ein fleischlicher Mann, ein Mann, der sich mehr drum gesorgt hat, Angst hatte, so was die anderen sagen, ne? So ein Mann, der von Gott gehört hat, aber ohne Gott war. Ein Mann, der in eigener Kraft in seinem Fleisch, in seinen Lüsten verfallen war und da nicht rauskam, ne? Und dann auch zugrunde ging dadurch. So. Und es ist interessant, weil, weil Antipas aus der Familie kommt, aus der Familie Esaus. Und die ganze Familie hat diesen Charakter zugenommen. Ne? So ist ein glänzendes Beispiel dafür. Okay, lesen wir mal weiter. Vers 6. Als nun Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. Ne? Die Mutter schickt ihre eigene Tochter von dem Bruder, ne? Noch aus erster Ehe. Also sie hat ihren Mann verlassen, er hat seine Frau verlassen, damit sie zusammen sein können. Ne? Inzest. So, und sie benutzt ihre Tochter als Werkzeug, um ihren Willen zu bekommen. Ne? Weil sie Johannes nicht vergeben konnte, so dass er überhaupt was gegen diese Ehe gesprochen hat. Ne? So. Als nun Herodes seinen Geburtstag betanzt hat, da betanzte ihn seine Herodias, die Tochter, und den Gästen, und ihnen gefiel das natürlich. Und Vers 7, darum versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern würde. Ne? In anderen Teil vom Evangelium sehen wir bis zur Hälfte meines Reiches. So. Die sind da alle besoffen. Ne? Da fängt dann dieses junge Mädchen an, da zu tanzen. Ne? Allen gefällt's. Er ist natürlich ein fleischlich gesinnter Mann. So. Ihm gefällt's. Und, ne? Und das ist doch das, was wir jetzt gesehen haben, ne? In den letzten Wochen. So. Du entscheidest dich, im Fleisch zu sein und nicht im Geist zu leben. Gibst dich dein Fleisch hin, deine Sünde, deine Leidenschaft, ne? Deine Begierden, weil du nach irgendwas greifen willst, ne? Und du denkst drüber nach oder du nimmst es dir oder ne, du fängst den ersten Schritt an, in die Richtung zu gehen. So, und es kommt eine Entscheidung nach der anderen, die du falsch triffst. Ne, und irgendwann hat es dich gefangen. Und irgendwann bist du gesteuert von, ja, von dem, was krank und tot macht. Ne. Bei ihm ist es auch so. Überleg dir mal, wie besoffen, also wie sehr man in seinem Fleisch sein muss, dass man einer jungen Göre, die da tanzt, so ein halbes Königreich anbietet. Ne. So. Vers 8, da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, sprach sie: Gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers, nettes Mädel. Und der König wurde betrübt, doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, ja, Menschenfurcht wieder, da befahl er, es zu geben. Johannes wurde sein Freund. Er wollte noch mehr wissen. So, und ihm gefällt das nicht. Ne? Aber das ist halt so bei Menschenfurcht. Ne? Und Jesus warnt uns auch und er sagt: Fürchte nicht den Menschen, fürchte Gott. Ne? So, die Menschenfurcht ist ein schlimmes Übel. Ne? Weil die Menschenfurcht ist es, die uns außer unsere Leidenschaften zu uns irgendwas, aber ne, so von außen her ist die Menschenfurcht der Punkt, der uns zu falschen Kompromissen und falschen Wegen bringt. Ne? Das siehst du großflächig in Gemeinden oder Kirchen oder sonst was. Ne? Aus Menschenfurcht nicht anzukommen, nicht zu gefallen, Eckstein zu werden, biegt man halt alles um und macht Kompromisse, dass man akzeptiert wird. Aber auch natürlich im Persönlichen. Ne? Das ist ein ziemlich großer Kontrast hier zwischen Johannes der Täufer und Herodes Antipas. So. Johannes der Täufer hat einen großen Gott. Ne? Johannes Antip nee. Herodes hier hat keinen Gott. Und es muss sich fügen unter den Menschen. Und der König wurde betrübt, Vers 9, doch um des Eides willen und derer, die mit ihm zu Tisch saßen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin, ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben. Und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger, Johannes des Täufers Jüngers, die kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündigten es Jesus. Und als Jesus das hörte, da zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und das liebe ich auch so an Jesus. So an Jesus war nicht dieser Übermensch. Ne? Klar war er das, aber es war ein Mensch. Ne? Und so viele Christen wollen einen so irgendwie überreden oder einen Eindruck vermitteln, dass wir nie müde sein dürfen. Ne? So, dass Schwachheit vom Fleisch her, also nicht Fleischlichkeit, sondern unser physisches, ne, körperliche Schwachheit, so, dass das absolut nicht vereinbar ist mit einem geistlichen Leben, ne? Oder Traurigkeit, ne? Solche Gefühle, dass man als Mensch im Heiligen Geist keine Gefühle hat, ne? Dass man Herr über den Gefühlen ist, das stimmt. Man sollte seine Gefühle beherrschen, nicht die Gefühle ein selbst, sondern aber diese Gefühle, das macht uns ja erst aus mit, ne? Und Jesus ist traurig, der hört das und er will Zeit mit sich und Gott und mit sich und sich. So trauern, Zeit nehmen, ja, um abzuschließen. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, hey, wo ist Jesus? Ah, den habe ich gesehen, ein Schiff in die Richtung fahren. Da folgten sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Ne? Wir sehen gleich 5000 Männer, dazu noch ihre Frauen, die Omas, die Kleinkinder, ne? Und die Babys, eine riesen Menschenmenge, die Jesus will, hören will, die Hunger haben, ne? Schafe, die keinen Hirten haben, sagt er gleich, die verwaist sind. Und sie hören diese Stimme und sie vernehmen das als: Von dem kriege ich was, was ich sonst nicht kriege. Bei dem kriege ich was, was ich mein Leben lang gesucht habe und nirgendwo finde. Irgendwas hat der, was ich brauche. Also los. Und wir sehen, dass die Masse davon, dieses ihn annehmen, aber ihr Herzen sind dieser schlechte Boden, voller Unkraut oder voller Steine. Und dass sie später rufen werden: Weg mit ihm, kreuzigt ihn, brauchen wir nicht mehr, bin gesund. Komm, lass gut sein. Und als es Abend war, Vers 14, und als nun Jesus ausstieg, da sah er, also sie waren so schnell, dass sie ihn überholt haben. Müssen ganz schön gerannt sein. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und er heilte ihre Kranken. Ne? Und das ist doch schön, oder? Weil das ist doch genau das, was Gott uns beruft in Timotheus. Ne? Dass Paulus als Leiter, Timotheus als sein Jünger, also nicht Paulus sein Jünger, ne, aber er bejüngert den Timotheus, damit er ein Jünger Jesu wird. Und er gibt ihm einen guten Rat und sagt: Du bist jetzt ein Nachfolger, du hast zugesagt, in die Nachfolge zu gehen, dann gib alles, was du hast. Ne? Du hast dich entschieden, mein Sohn, und dann mach auch keinen einzigen Kompromiss mit deinem Dienst und mit deiner Aufgabe. Ne? Zu gelegener und ungelegener Zeit. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, dass es Pastoren gibt, die ihre Handys ausschalten zu einer bestimmten Zeit und sagen: Familientag, Feierabend. Ne? Bin nicht mehr erreichbar für meinen Dienst. Wir können das nicht. Das geht nicht. Sobald man sich entscheidet, eine Nachfolge zu sein, dann ist man drin 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Sogar am Sabbat. Da gibt es keinen jetzt ich. Sobald man Jesus sein Leben gibt und sagt: Ich folge dir nach, heißt es nicht mehr ich, sondern du. Nicht mehr ich, sondern alle anderen. Und wenn man verheiratet ist und Kinder hat, so wie Dorot und ich jetzt, ne, und Gott sagt: Ich folge dir nach, egal wohin, ne, dann ist das nicht unbedingt ein Fluch, ne, dass man immer erreichbar ist, ne, auch zu ungelegener Zeit erzählen oder dienen muss oder geben muss, ne, sondern das wird ein Segen, wenn zwei Menschen da sind, die das zusammentun. Die bereit sind, das gleiche Herz zu haben und sagen: Natürlich, was Gott fordert, das kommt, weil wir werden noch sehen, dass auch die Jünger satt werden, nicht nur das Volk. Ne? Lesen wir weiter. Vers 15. Als es aber Abend geworden war, da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, also er hat den ganzen Tag geheilt, ne, und erzählt und sich gekümmert. Der Ort ist einsam. Oh, die Stunde, die ist schon fortgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Ist logisch. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt, die Leute sind müde, es wird dunkel, sind da sonst wo, im Nirgendwo. Ne? Und den knurrt der Bauch. Bei 5000 knurrenden Bäuchen ist bestimmt ganz schön laut auf dem Berg. Und die sagen so: Okay, machen wir einen Break. Wahrscheinlich haben sie selber Pause gebraucht. Ne? Schick die mal jetzt Essen holen, so dann können wir auch in Ruhe jetzt unser Vesper essen. Ne? Ein bisschen chillen und ein bisschen ausruhen. Und das liebe ich so, weil Jesus guckt seinen Jünger an und ich glaube ganz fest in den Augen und sagt ganz ruhig, Vers 16: Hey, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Er schickt die Leute nicht weg. Sondern er sagt, nee, die Leute sind zu mir gekommen und ihr habt es nicht nötig, Leute wegzuschicken. Ne? Und wir machen das manchmal viel zu schnell. Ne? So, da schickt Gott Menschen zu uns so, und wir schicken sie irgendwo anders hin. Ne? Sag mal, ja, ist nicht der richtige Platz hier. Ne? Du bist zu kaputt. Ne? Oder du brauchst erstmal eine Entziehungskur. Geh mal dahin oder den Psychologen, mach erstmal dich wieder, lass dich erstmal gesund machen, ne? So, und Jesus sagt seinen Jüngern und lehrt sie hier, und das lehrt auch uns heute, so, alles, was ihr braucht, das habt ihr schon da. Ihr habt mich. Und ihr braucht niemanden wegschicken. Alle Weisheit, die ihr braucht, um mit allen Menschen der Welt, in allen Zeiten, die es noch gibt, so klarzukommen, so, die gebe ich euch. Alle Materialien, alle Mittel, alles, was ihr braucht, alle Fähigkeiten, so, die gebe ich euch. Zu allen Zeiten, in jeder Zeitepoche. So, für alle Menschen. Ihr habt es nicht nötig, ein einziges meiner Schafe wegzuschicken, in den Gedanken, dass ihr nicht genug habt, um das zu pflegen. Es ist so, und das ist eine große, tiefe geistliche Wahrheit. Ich weiß nicht, ich sehe das gerade so klar und so tief und so wichtig. So, wir brauchen nichts, keinen Psychologen, keinen theoretisch kein Arzt und nichts. So, wir haben alles, was wir haben, ist in Jesus. Und ich kenne das. Jesus hat mich oft zum Arzt geschickt. Aber Jesus hat mich auch oft geheilt. Und ich wusste jedes Mal, was dran war. So, ich verleugne keine Wunder. So, aber ich verleugne auch nicht, dass Gott vielleicht jemand anderen nutzen möchte. Oder andere Wege hat oder Sachen zulässt, so, um mich zu formen, so zu brechen. Oder jemand anderen. So, aber egal, was ist, Jesus sagt, die ich zu euch schicke, so kaputt sie auch wirken, so krank sie auch sind, ne, so dunkel es auch ist in ihren Herzen, so, ihr habt es nicht nötig, sie wegzuschicken. Und ich liebe das auch an Jesus, dass er kein Sozialtyp war. Es kommt nicht zuerst die Körperpflege, ne, und das Essen geben und das Einkleiden und so und dann die Lehre, wenn sie es annehmen wollen dann noch, ne, so, sondern zuerst kommt die wichtige Nahrung, die sie brauchen, damit sie überhaupt leben können. Dann kommt die physische Nahrung und die physischen Bedürfnisse. An anderer, erster Stelle kommt Gott und dann der Mensch. Gebt ihr ihnen zu essen? Die Jungen gucken sich bestimmt an. 12 Jünger, die dastehen. Ne? So, wir sehen ja, was haben sie dann? 5 Brote und 2 Fische. Ne? Schickt so ein kleiner Junge dann ihnen, oder? Ich glaube, das war so. Ne? So, das ist alles, was sie haben. Und die kommen wieder zu Jesus und sagen, guck mal, was wir haben. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Da werden wir 12 ja noch nicht mal satt von. Ne? So, aber Jesus guckt sie an und sagt, gebt ihnen zu essen. Ne? Und das ist das Erste, ich habe hier 7 Sachen, so, das Erste, was wir brauchen für die Nachfolge und für den Dienst. Ne? Wo wir darauf achten müssen. So, Sachen, die wir einfach haben. Und zwar, dass Jesus ruft, gebt ihnen zu essen. Ne? So, das ist so, wie Gott zu Mose gesagt hat, was hast du in deiner Hand, Mose? Weißt du noch? Mose war Hirte, kraxelt da rum, sucht seine Schafe. Ne? So, und auf einmal steht da Gott vor ihm. Ne? So, oder er hört eine Stimme, wie auch immer. Was hast du in deiner Hand, Mose? Ich habe einen Stab. Ne? Weil ich Hirte bin. Gut, dann wirf den Stab auf den Boden und es wird eine Schlange. Nehmen wir da eine Hand und es, ne? Und Mose macht all die großen Wunder mit seinem Stab. Ne? So, Gott fordert nicht viel von uns, aber das ist die Frage, die er uns alle stellt, jeden Tag aufs Neue. Ne? So, was hast du in deiner Hand? Was ist es, was du machst? Was ist es, was du eh schon hast? Ne? Und alles ist von Gott gegeben, auch das, wo wir denken, das bringen wir uns selbst bei. Ne? So, was haben wir in unseren Händen? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, damit man überhaupt weiß, okay, was kann ich denn überhaupt tun? Ne? So, Petrus war ein Fischer, wurde Menschenfischer. Ne? So, David wurde berufen von Gott. Ne? So, und was hat Gott David gefragt? Was hast du in deiner Hand, David? Eine Steinschleuder. Naja, gut, reicht. So, dann hau den Riesen um. Ne? So, es ist nicht wichtig, wie viel wir haben oder was wir können, ne? Aber das, was wir schon erlernt haben, so das möchte Gott haben, das möchte er benutzen. Ne? So, Leute fragen sich, ja, ich weiß nicht, was Gott mit mir will und was der Plan für mein Leben ist, ne? Weil sie nur denken, Missionar vielleicht in Afrika, in irgendeinem Dorf, das ich nicht kenne und niemand anderes. So, und dabei sehen sie gar nicht, dass das Werkzeug, was sie in der Hand haben, gerade ihr Studium ist. So viele Menschen, die sie erreichen, so viele Menschen, von denen sie gesehen werden, ne? Ein Werkzeug, das Gott formt und baut und an dem man lernt und Fähigkeiten entwickelt, so was später ein Beruf wird, so was Gott dann benutzen will als Werkzeug, ne? So, und was haben wir in unserer Hand? Es ist ja gar nicht so, dass wir auf unseren Knien rutschen müssen und fragen müssen, Gott, ich hab nichts, ich bin nichts, gib mir irgendwas, ne? Sondern so, wir sollen uns klar werden, was da ist. Und das soll man nehmen. Und was machen wir damit? Vers 17. Sie sprachen zu ihm, ja, wir haben nichts als 5 Brote und 2 Fische. Ja. Vers 18, da sprach er, Herr, bringt sie mir hierher. Der nächste Schritt, was wir haben, wir sollen nicht sehen, dass wie wenig wir haben, ne, sondern wie viel Gott hat. Und wir können ja gar nicht so viel tragen, so stark sind wir gar nicht, geistlich und auch körperlich nicht. Ne? So, und das ist doch toll, weil als nächstes fordert Gott, dass wir das, was wir auch haben in unserer Hand, ne, dass wir das auch zu Gott bringen. Wir sollen es zu Gott bringen. Wir sollen sagen, hier, nimm so, was ich habe und was ich bin und was ich gern mache. Ne? So, und mehr nicht. Bringen, was du hast, zu Jesus. Ist ganz leicht. Vers 19. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras, in Gras zu lagern, und er nahm die 5 Brote und er nahm die 2 Fische und sah zum Himmel. Das liebe ich so an Jesus. Jesus, sein Blick war immer Richtung Himmel, immer Richtung Unendlichkeit, immer Richtung alles möglich, Gott gerichtet. Ne? So. Wir denken zeitlich, Jesus denkt ewig. Wir sollen abnehmen, damit wir Ewigkeit verstehen lernen. Dass es überhaupt keine Grenzen gibt. Alles, was morgen passiert, das ist für Gott schon gewesen. Ne? So, deswegen müssen wir uns noch nicht sorgen. Jeden Schritt, den wir getan haben, so dafür war gesorgt und ist gesorgt. Alle Konsequenzen, die wir tragen müssen, die sind schon berechnet. Ne? So, Gott lässt uns nicht los. So, aber wir müssen uns nehmen, das, was wir haben. Ne? Und wir müssen uns zu Gott geben. Und Jesus sagt, lagert euch. Bleibt ruhig und wartet, was ich zu geben habe. So, ich liebe diesen Vers in Psalmen steht er, aber ich habe mir jetzt nicht rausgeschrieben, aus dem Kopf kann ich mir das immer alles nicht so merken, nur so ungefähr. In Stille und Ruhe, die Inge ist immer gut. In Stillsein und Ruhe wirst du die Kraft Gottes empfangen oder sowas. Oder den Herrn schauen. Nee, in Stille und Ruhe ist deine Kraft. Ne? Kommt jedenfalls auf das daraus, zum sich lagern vor Gott, vor Jesus. Ne? So still sein und ruhig sein und warten. Und das Warten, das ist das, was mir am schwersten fällt in allen Bereichen. Geduld zu haben und zu warten. Ich möchte alles jetzt und sofort und das ist die Zeit da, das ist die Zeit jetzt, aber das war schon immer so. Ne? So. Aber das ist nun mal das Einzigste, wie wir was empfangen können, indem wir mal anhalten. Ja, und das dann nehmen, was Gott uns gibt. Ja. Lagert euch vor mir, meine Schafe. Er nahm die 5 Brote, er nahm die 2 Fische und er sah zum Himmel auf. Und er dankte. Ja. Jesus dankte. Jesus nahm das, was er bekommen hatte und war dankbar. Er guckt sich unsere Gaben und unsere Herzen und unsere Bereitschaft nicht an, ne, und hält uns in seinen Händen und guckt uns erstmal an und mustert uns. Also, Stefan, da ist ein bisschen wenig von dir, ne? Da kannst du ein bisschen mehr machen. So. Oder, ja, das war viel zu viel, das stinkt, so, ne? So. Sondern Jesus sagt, er ist alle Zeit für uns dankbar, ne? Er dankt für uns. So. Er bittet für uns. Er redet für uns zum Vater. Ne? Aber er ist dankbar für das, was der Vater ihm gegeben hat. Und er achtet darauf, es nicht loszulassen. Ne? Und selbst wenn einer von den Seinen mal abhaut, einen Weg verpasst, so, dann rennt Jesus demjenigen hinterher. Ne? Weil das Wichtigste und das Wertvollste ist, dass alle zusammenbleiben von seiner Herde. So. Er ist der Hirte, der nicht zulässt, dass nur eins seiner Schafe verloren geht. Und er ist dankbar für das, was er hat. Sollten wir auch sein. So, nicht nur sehen, was wir gerne hätten, nicht nur sehen, was wir vermissen, nicht nur sehen, was wir haben und nicht mehr haben wollen, nicht mehr nur zu sehen, so was Gott vielleicht anders haben möchte, wo wir unperfekt sind oder zu klein, so, sondern erstmal zu lernen. Ich glaube wirklich, dass der erste Schritt sein sollte, so erstmal zu lernen, das zu schätzen, so was man hat. So das wertvoll zu schätzen, so überhaupt den Wert zu sehen von dem, was Gott schon bewirkt hat in einem. Ne, dass man erkennt erstmal, dass man schon jemand anderes ist. Ne. Er dankte, also er segnete das Essen und er segnete auch das Volk, das da saß. Und dann brach er die Brote und gab sie den Jüngern. Kurz danach predigte er, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mich essen, ihr müsst von mir trinken, damit ihr satt werdet. Die Jünger, er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Das nächste, was wir in der Nachfolge tun müssen. Gott nimmt uns so, wie wir sind und so will er uns gebrauchen. Klar verändert er und verformt er uns. Und das ist ja schön so. Trotzdem will er uns aber jetzt schon benutzen. So, er macht uns zu einem anderen Werkzeug vielleicht in der Zukunft, durch harte Zeiten, durch Wüsten und durch Hingabe. So, weil er uns dann braucht als dieses Werkzeug in dieser Zeit mit diesen Menschen. Aber trotzdem sind wir jetzt schon genauso wertvolles Werkzeug in seinen Händen. Ne? So, weil wir wissen ja, die Schwachheit, die Zerbrechlichkeit als Tongefäß ist nicht das, was zählt, sondern der Inhalt. Ne? So, und das, was rauskommt aus uns. Und die Jünger geben ihm das, was sie haben, in seine Hand. Er nimmt's. Er dankt, er sieht, dass es kostbar ist, und für ihn ist es wert. Ne? Und es vermehrt sich. Ne? So, das Wunder passiert. So, er ist der, der es auf einmal zu was macht. Ne? Zu was, was wirklich satt macht und wirklich was bewirkt. Ne? Und er gibt es wieder zurück in die Hände von den Jüngern. Ne? Und wir müssen es genauso machen. Wir müssen uns Jesus hingeben und vertrauen, so dass er annehmen, glauben, dass er uns den Geist gibt, dass wir angenommen sind und wertvoll sind, dass er uns gebrauchen will und wird, dass wir Autorität bekommen haben im Geist. Und er gibt das, was wir ihm geben, gibt er uns dann wieder zurück. Und dann kommt der wichtigste Schritt. Wir bitten ja nicht für uns, weil wir haben ja schon alles. Wir haben genug, um satt zu sein. Wir sind satt. Wir haben keinen Durst mehr. Wir sind ja connected mit dem Heiligen Geist. Wir haben die Connection zu Gott ist da. So, wir haben alles, was wir brauchen. Und brauchen wir mehr Geld, kriegen wir mehr Geld. Und brauchen wir mehr Essen, kriegen wir mehr Essen. Und brauchen wir mehr Fähigkeiten für unseren Dienst, kriegen wir das. Und muss unser Charakter, unsere Person sich ändern, weil wir unseren Ehepartner oder sonst wen immer verletzen? So, dann arbeitet der schon dran und verändert das. Wir sind gesegnet. Wir haben alles, was wir brauchen. Da gibt es nichts, was wir noch vermissen müssten. Nichts, wofür wir undankbar sein müssten. Alles, was wir brauchen, werden wir bekommen zur richtigen Zeit. Für uns ist schon gesorgt. Sogar unsere Zukunft ist schon festgeschrieben. Wir kommen in den Himmel, fertig. Jesus baut ja schon das Haus für uns. Also er plant uns schon da fest ein. Das Apartment, da ist er gerade am Renovieren. So, für uns ist gesorgt, wir sind glücklich, wir haben alles, was wir brauchen. Und wenn uns das fehlt, brauchen wir nur zu unserem Herrn gehen, ganz leicht, und das empfangen, was wir brauchen. So, aber das, was wir bekommen, das sollen wir geben. Bei geben ist ja seliger oder nehmen. Es nicht für uns einsetzen, damit wir groß werden oder schön sind oder uns gefallen oder anderen. So, ja. Wir sollen es nicht bunkern, wir haben es nicht nötig, uns Scheunen, geistliche Scheunen aufzubauen, wo wir alles reinpacken, um es zu behalten und mal anzugucken, so wie Dagobert Duck, der in seinem Gold badet. Ne? So viel Erkenntnisse, so viel Weisheit, so viel Schönheit, so viel Kraft. Ne? Und jetzt sehe ich mich in dieser Heiligkeit. Ne? Jesus sagt, nee, ihr sollt das geben. Gebt alles, was ihr von mir bekommt, gebt alles weg. Das, was ihr für euch braucht, das werdet ihr empfangen von jemand anderem. Gebt. Verteilt es. Und die Jünger sind gehorsam, sie nehmen die Körbe, ne, und sie gehen rum. und verteilen das und alle werden satt. Alle, die da sind. Nicht nur sie, nicht nur Jesus, sondern alle werden satt. Das ist ein Wunder. Und das ist genau das, was Nachfolge bewirkt. Du bist satt und du gibst und du, alle sind beschenkt. Und was daraus denn für Früchte entwachsen, das ist nicht unser Bier. Das geht uns nicht an. Das hat was mit Gott zu tun. Und mit dem Menschen, der sich entscheiden muss. Aber wir, unsere Aufgabe ist zu verteilen von dem, was der Geist uns gibt, was Jesus uns gibt. Vers 20. Und sie aßen alle und sie wurden satt. Und sie hoben auf, was da an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. 12 Körbe. Auch die Apostel haben alle einen Korb für sich. Ist doch schön, oder? Haben mehr als genug, um satt zu werden. Ne? Und wir gehen ja auch nicht leer aus. Ne? So, Jesus sagt ja, wenn du gibst, dann empfängst du 100-fach. So, es ist ja nicht so, dass Jesus so kleinlich ist und aufwiegt. Da gibt's keine Wagen im Himmel. Er wiegt nicht auf, so, du hast mir das gegeben und ich gebe genau das Gleiche zurück für die Ewigkeit. Ja. Gott ist da viel großzügiger. Der packt in seine Tasche und schmeißt einfach drauf. So, fertig. So, wir kommen nie mal zu kurz. Und wer sich komplett, was schafft, sich komplett aufzugeben und hinzugeben, der lebt wirklich und der hat das ewige Leben komplett. So, weißt du, was das für ein Reichtum sein muss? Ich merke so, wie es mich glücklich macht und locker macht und frei macht, so wenn ich mich mal bewusst hingebe und diene. Ne? Oder so Freizeiten, wenn du wirklich ganz bewusst im Geist bist und Gott dienen willst und ihn wirklich suchst, jede Sekunde am Tag. Ne? Ich bin ja hier, um zu dienen. Okay, was kann ich machen? Wen kann ich erzählen? Kann ich hier putzen? Oder so. Ne? Da bist du voll drin und du gibst dich komplett auf und du hast einen Blick auf die Ewigkeit, auf Gott in dem Moment. Du fragst und du verlangst nach dem Heiligen Geist und du empfängst natürlich auch, weil du fragst und verlangst und du gibst es natürlich auch, weil deswegen bist du ja da. Ne? Und du bist einfach nur voll und frei und reich in der Zeit. Ne? Und dann kommst du zurück und verlierst dich in deinem Alltag wieder. Ne? Und denkst wieder mehr an dich und behältst deine Taschen in den Händen öfters. Ne? Und es dreht sich immer weniger ums Geben. Es dreht sich immer weniger darum, wen kann ich dienen? Was kann ich machen? Wo bist du? So, ne? Steckst immer weniger deine Hände aus. Gib mir her, gib mir. Ich möchte was geben. Ne? Und dein Leben wird wieder trockener. Deine Mundwinkel fallen wieder mehr nach unten und deine Sorgenstirn geht weiter runter. Ne? Und du bist wieder drin, bis Gott wieder irgendwas dich packt und du neu brennst. Ne? Und wieder merkst so, ein Leben im Geist ist doch viel mehr Freiheit und viel schöner. Ne? Das möchte Gott in uns. Er möchte uns reich machen und er möchte uns komplett machen und frei machen. Und er sagt, das erreichen aber nur die Menschen, das haben nur die, die wirklich leben. Und leben kann man nur, wenn man sein Leben gibt. Ist ja gar nicht so kompliziert. Aber unser Herz denkt halt oft an sich. Ne? 12 Körbe sind übrig. Mehr als sie am Anfang hatten. Viel mehr. Ne? Vers 21. Die aber gegessen hatten, die waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Ne? Ja. Jesus, ich bete dich an und ich komme zu dir, so weil ich bin geistlich hungrig und durstig und ich möchte ernährt werden von dir, ich möchte satt sein. So, ich möchte die Fülle erleben, die dein Leben hier zu bieten hat. Ich will die Fülle des wahren Lebens hier haben. So, die ganzen Schätze vergessen, die ich mir anhäufe. So, mein Herz hängt an so vielen Sachen. So, ich merke es, wenn ich ein Essen dreimal essen muss, dann werde ich schon unzufrieden. Denk so, Gott, gewonnene andere Schnitte. Mein Herz ist einfach so gefangen. So, und das bin ich. Und du kennst mich und du weißt, wer ich bin. Du weißt, dass ich so bin und trotzdem benutzt du uns. Und ich danke dir, dass wir wertvoll sind, dass du uns formst in deinen Händen und so was Neues machst, so was Schönes, dass es dir um uns geht, um unseren Charakter, um unsere Persönlichkeit, dass du uns befreien willst, dass du uns beschenken willst, dass du uns wirklich reich machen willst. Und bitte lehre uns diese Lehre, die du uns als deinen Jüngern beibringen willst, unser Leben lang schon mit dir. So, das, was wirklich bedeutet, so geben, ist seliger denn nehmen. So, lehre uns das, dieses Herz des Dieners, dieses Herz der Hingabe, so, dieses Herz in dir alles finden zu wollen, alles zu finden. So, dieses Herz, dich höher zu achten und deinen Wert zu erkennen, wo man gar keinen anderen Weg mehr sieht, als bei jeder Sache zu dir zu kommen und zu warten, dass du gibst. Still zu werden, ruhig zu werden. In dir ist so viel und ich liebe das, wenn ich das auskoste, wenn ich mein Herz so weich ist, so, und ich bereit bin, das zu empfangen. Jedes Mal genieße ich es. Ich komme so reich raus, so voll, so frei und habe so viele gesegnet. Habe so viel bekommen, was ich gar nicht hatte und habe es verteilt. Und ich bitte dich, dass du uns benutzt als Menschen, die geben. Und die auch die Tiefe verstehen, so was bedeutet, so dass diese geistliche Nahrung, dieser geistliche Schatz viel mehr ist, was wir zu geben haben, als das physische. Bitte lehr uns das, was die Menschen wirklich brauchen. Bitte gib uns tieferen Blick dafür, dass deine Schafe sind, die dich suchen. Dass unsere Aufgabe es ist, sie zu ihrem Hirten wieder zurückzuführen. Und bitte lehre uns und öffne unsere inneren Augen, dass wir erkennen, so dass wir alles haben, was wir brauchen, dass wir schon Gesegnete sind. Und ja, ich will das oft nicht zulassen. Und doch ist es so. Ja, also bitte nimm die Worte, die ich heute nicht gesagt habe, also, pack du einfach neue Worte noch in unseren Alltag, dass wir einfach in dem Bereich, was wir heute gehört haben, einfach tiefer gehen können und einfach auch den, ja, Herodes Antipas in uns sehen, so, den Esau, so, der sich mehr Gedanken macht, was die Menschen denken, der sich sein Fleisch hingibt und da drin gefangen ist und keinen Unterschied mehr merkt, so, der, ja, der dich verachtet mehr als diesen Schatz der Welt hier und das jetzt. Ja. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall ein Johannes sein möchte, der, selbst wenn es um seinen Kopf geht, immer noch die Treue ist und den wahren Schatz vor Augen hat. Ja. Und danke, dass du uns jetzt auch physisch satt machst, auch für den Koch, sondern auch dafür, dass du für alles sorgst. Und ja, bitte segne die Gemeinschaft, Herr. Ja. Amen.